Ja, nach dem Lobpreis im Allerheiligsten kommt die Predigt im Vorhof. Nein, da sind wir ja nicht mehr durch Jesus Christus. Amen. Ja, diese Trennung in Jesus Christus ist die Mauer der Trennung niedergerissen. Uns trennt zwar jetzt noch ein bisschen die Ankermauer, aber wir sind so dankbar für unser Ankergelände und auch das Gebäude und den Hof, dass wir ganz verschiedene Variationen hier auch von Gottesdienst-Settings fahren können. Ne? Falls noch ein bisschen nieselt, hier vorne gibt es auch noch ein bisschen Platz, kann man auch noch unters Dach kommen, aber es geht ja gerade. Schön. Ich lese uns vom Predigttext heute aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Wer mitlesen will in seiner Bibel oder App, kann gerne aufschlagen, 1. Petrus 1, Vers 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Wow, in diesen paar Versen steckt so ganz, ganz viel drin. Denn Vers 3, das haben wir gerade miteinander praktiziert. Gepriesen sei Gott, der Vater. Beate hat uns auf diesen Vater hin ausgerichtet mit den Liedern heute Morgen. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der in seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung Jesu von den Toten uns neues Leben geschenkt hat. Und wir haben eine gewisse, eine sichere Hoffnung. Wir, die wir glauben. Und jetzt heißt es in diesem Text, dass dieser Glaube ja von ihm uns geschenkt wird, aber auch hier auf Erden auch geprüft wird. Ist er echt? Ist es Glaube oder ist es Religion, würde ich mal so sagen. Ist es einfach nur etwas, was uns angehängt ist, aus zweiter Hand lebend, praktizierend, kopierend, abschauend bei anderen, oder ist es etwas Echtes? Und die Bibel sagt, der Petrus sagt, er hat es ja auch selbst so erlebt und durchlebt, das wird ganz praktisch auch erprobt in dem Lauf hier auf Erden. Und er sagt, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Wir kommen nachher noch zum Jakobus, der ganz ähnlich ja auch von diesem Kampf des Glaubens spricht, wo er sagt, wir sollen es als Freude erachten. Es ist nicht immer Freude, wenn man getestet wird, oder? Aber es ist etwas, was uns im Glauben bewährt, ja reinigt, noch klarer in der Beziehung zu Jesus verbindet. Echter Glaube. Wir sind in einer Zeit, wo so vieles ja auch fake ist, oder? Man weiß gar nicht mehr, was man glauben kann, was man glauben soll, egal von welcher Quelle. ob Verschwörungsseite, ob Regierungsseite, ich stelle vieles in Frage. Was ist echt? In der politischen Seite jetzt. Aber auch durch die sozialen Medien, in dem Internet, was gibt es alles Mögliche für Theorien und Möglichkeiten? Und du musst heute wirklich immer die Quelle checken, wo kommt's her? Ja, jetzt ging so ein Gebetsaufruf rum wegen Afghanistan, dass irgendwie 228 Missionare demnächst von den Taliban getötet werden. Und der wurde breit verschickt und dann habe ich gedacht, ich erinnere mich, das war doch schon mal vor 5 Jahren und die gleiche Aufruf war 2015 betreffend damals Irak. Ja? Und diese Missionare, die da genannt wird, die gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also dann gehen selbst im frommen Bereich dann Dinge viral und man muss nachgucken, dann kann man im Internet checken, dann sieht man, den Wortlaut dieser E-Mail ist ein Hoax, ist also nicht wahr. Aber es wird dann verbreitet von Gutgläubigen. Und wir müssen wieder raus, was ist denn echt? Ja? Was ist fake? Und es ist gar nicht so einfach. Ja? Und wenn ich es auf Glaubenspunkte beziehe, ist so die Frage, was ist echter Glaube? Am besten mit einem Echtheitszertifikat. Ja, Geräte werden ja auch kopiert, ja? Plagiate. Und es gibt aber dann das, was echt ist, gibt es so Echtheitszertifikate vom Hersteller. Kommen wir nachher jetzt auch noch ein bisschen auf die Predigt, in der Predigt drauf. Am Schluss gibt es denn auch so ein Glaubensechtheitszertifikat, dass mein Glaube echt ist, ja, auf was ich mich berufe. Oder ist er fake oder ist er Kopie? Ist er nur nachgemacht? Vieles ist nachgemacht. Und das mit dem Fake beginnt ja schon ganz früh, ne? Wobei man es denen noch entschuldigen kann. Ich bin mal wieder, habe ich schon länger mal gesehen, aber darauf gestoßen, wo selbst in der Grundschule beginnt das Faken ja schon. Ja, in den Aufsätzen. Da schreibt ein Junge, mein Papa ist ein Spekulatius, der verdient ganz viel Geld an der Börse. Ja, man hat vom Hörensagen was gehört und behauptet es dann. Ja. Den Grundschülern ist es zu entschuldigen. Ja, ist ja nicht aus bösen Gedanken. Ein anderer schreibt in seinem Aufsatz, bei uns dürfen Männer nur eine Frau heiraten. Das nennt man Monotonie. So eine gewisse Ahnung hat man, formuliert was, behauptet was und ist doch voll daneben. Ne? Anderer schreibt, meine Eltern kaufen nur das graue Klopapier, weil das schon mal benutzt wurde und gut für die Umwelt ist. Und einer, der sich so ein bisschen geschichtlich mit was auseinandersetzen musste, Lappland. In Lappland wohnen 2 Sorten Menschen. Die reichen Lappen fahren im Rentiergespann, die armen Lappen gehen zu Fuß, daher der Name Fußlappen. Auch wohnen dort die Menschen sehr dicht zusammen, daher das Sprichwort, es läppert sich zusammen. Man kann viele Behauptungen erstellen. Was ist wahr? Was ist echt? Was wird erprobt, dass es wirklich ist? Ich geprüft. Ja? In unserem Glauben was Eigenes, was Echtes besitzen, haben, was uns geschenkt wird aus Gnade von Jesus Christus. Ein neues Leben, eine gewisse Hoffnung, eine sichere Hoffnung. Auch in dem Versprechen des Erbes, das uns noch geschenkt wird, wo wir jetzt schon im Glauben hier auf Erden eine Anzahlung haben und wo Gott es zulässt, dass manchmal Herausforderungen kommen, damit sich das, was wir glauben, wirklich als echt erweist. Und vielleicht auch all die Schlacke, all das, was nichts ist, abfällt. Deshalb spricht der Petrus hier im Bild dann auch von dem, wie Gold geläutert wird im Feuer, in der Hitze. Und damit nicht kaputt geht, im Gegenteil. Gold wird rein in der Hitze, in der Erprobung. Der Dreck, die Schlacke kommt nach oben, wird abgeschöpft und das Gold ist umso wertvoller. Und dieses Bild benutzt ja der Petrus so in dem, wenn wir in Probleme, in Prüfungen aller Art kommen, Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Was bringen wir denn mal in den Himmel mit, wenn wir dort ankommen, wenn Jesus kommt, wenn wir dort sind bei ihm? Was ist für Gott kostbar? Natürlich wir, du, ich. Und darin aber gerade unser Glaube, unser Vertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass wir glauben, das scheint ihm kostbarer zu sein als alles Gold der Welt. Ja. Das ist ein Schatz, der sich in dir, in mir entwickelt. Auch oder vielleicht gerade durch Prüfungen hindurch. Letzte Woche am Sonntag, manche von euch waren auch, da hat Theo hier gepredigt über die Feldzeiten und über die Steinschleuderzeiten. Er hat das Bild vom David gehabt. Er hat gesagt, der David konnte gut im Kampf sein, weil er in seinen Gemeinschafts-, den Feldzeiten, wo er Hirte auf dem Feld war, seinen Gott kennengelernt hat. Und dann nicht durcheinander kam, als der Goliath vor ihm stand, sondern sogar mutig stehen konnte. Und so ist es doch bei uns auch allen. Ja, wir brauchen diese enge Gemeinschaftszeit, diesen echten, ja, Beziehungsglauben zu unserem Herrn, dass wir ihn kennen, wer er ist, um dann gewappnet zu sein, wenn es herausfordernd wird. Und doch, gerade auch in der Herausforderung, wachsen wir am meisten, oder? Wenn du mal in dein Leben hineinschaust, es war da, wo du wirklich herausgefordert warst und Entscheidungen getroffen hast, an wem du jetzt festhältst, zu wem du dich zählst, an wem du bleibst, was dich gestärkt hat. Ob im Beruf, ob in der Familie, ob durch Krankheit, ob durch finanzielle Not, ob durch irgendwelche Umstände, Beziehungsstress, wie gehen wir damit um? Gott lässt es anscheinend hier auf diesem Erdenlauf noch zu. Und er benutzt es, dass wir in unserem Glauben bewährt werden, stark werden, nicht aufgeben. Es gibt echten Glauben. Und von allem, wo es natürlich was Echtes gibt, gibt es auch die Gefährdung, ja, des Fakes, des Falschen, der Kopie, des Nachgemachten. Aber wenn es von etwas Falsches gibt oder eine Kopie gibt, dann gibt es immer ein Original. Ja? Nur deshalb ist es ja wert, eine Kopie davon zu machen oder etwas nachzumachen. Es gibt was Echtes, es gibt ein Original. Und Echtes wird immer wieder auch geprüft, dass es echt bleibt. Es gibt echtes Gold. Wir kennen es ja vom, auch den, es gibt deshalb Falschgeld, weil es auch echtes Geld gibt. Würde ja nichts bringen, Falschgeld zu machen, wenn es kein echtes Geld gäbe. Ja? Und genauso auch in vielen, vielen anderen Dingen, in Markenkleidern, die als Plagiate dann nachgemacht werden, Produkte, die hergestellt werden. Und so auch gibt es Echtes in unserem Glauben, der anscheinend dann doch geprüft wird, damit wir stark werden, damit wir stehen, damit wir noch näher rankommen. Religion hilft uns dann nicht. Das ist nur vielleicht, wie Marx schon sagte, Opium. Betäubt ein bisschen. Aber echter Glaube, der Gott kennt, der weiß, zu wem er gehört. Und dann nicht nur für den Lauf hier auf Erden, sondern für das Erbe, das noch aussteht. Das bringt ja Petrus hier völlig mit hinein in diesen Bezug. Jesus selbst sagt es, ihr kennt dieses Gleichnis Matthäus 7, 24. Fels und Sand, worauf baue ich mein Leben? Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Echtes in meinem Leben, in meinem Glauben. Gott ist echt. Gott ist erlebbar. Er ist Fundament. Dieser Jesus Christus, wie Petrus es ja hier in seinem Text uns sagt, durch seine Tat, durch sein Sterben, durch seine Auferstehung wird uns neues Leben geschenkt und damit eine gewisse Hoffnung und eine Sicherheit, auch wenn der Sturm tobt. Die Bibel ist ja so realistisch, die sagt nicht, wenn du zu Jesus kommst, gibt es keine Stürme mehr. Steht nirgendwo, im Gegenteil. Vielleicht fangen die erst an, die Stürme, weil so manches erschüttert wird oder wie beim Bild des Goldes gereinigt wird, nach oben kommt. Gott lässt es zu. Ein Silberschmied wurde mal gefragt, ja, woher weißt du denn, wie stark du das Silber erhitzen darfst, damit es nicht kaputt geht? Weil es könnte auch zerstört werden. Wann weißt du denn, dass das Silber in der Hitze ist, wo es gereinigt wird? Und er hat dann mal gesagt, es ist ganz einfach, wenn dann das Silber in diesem Topf ist, sobald ich, wenn ich hineinschaue, mein Antlitz wiedergespiegelt sehe, dann weiß ich, heißer darf es nicht werden. Wenn der Vater uns anschaut und er immer mehr wiedergespiegelt wird in unserem Leben, in unserem Glauben, wenn er durchkommt, ja, dann ist ganz viel Echtes mit drin. Dann ist er mit drin. Seine Worte hören, danach handeln, heißt klug sein. Das Lebenshaus auf felsigen Grund bauen. Ja, die Bibel ist realistisch. Sie sagt, dass Stürme kommen und dass wir deshalb unser Leben auf Felsen bauen müssen. Jakobus sagt dann, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Das ist ja ganz toll, ne? Was er uns jetzt sagt. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nicht immer so drauf, dass ich mich freue, wenn jetzt wieder Prüfungen kommen. Vielleicht bist du anders. Keine Ahnung. Die Bibel sagt nicht, dass es Freude ist. Jakobus sagt, seht es als Freude an. Es bewirkt etwas in euch, auch wenn ihr durch eine schwere Zeit müsst. Gebt nicht auf. Seht den Lohn, der daraus kommt, die Frucht, die darin wächst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird, Vers 3 im Kapitel 1 von Jakobus, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Anscheinend geschieht dieser echte Glaube in der Bewährung, in der Probung, nicht einfach nur, indem ich am Strand liege und in die Sonne schaue, sondern da, wo ich im Lauf bleibe, unterwegs bin und mich auch dem Kampf, der in dieser Welt ist, stelle und zugleich tief, tief vertraue, mein Gott ist größer und ich gehöre zu ihm. Ich gehöre zu ihm. Und er bringt mich durch. Ja, er wird das gute Werk, das er in mir begonnen hat, zur Vollendung führen. Und dazu wird es gewisse Prozesse brauchen. Und wenn wir so hineinschauen, dann auch in die Herausforderungen dieser Welt, ob global gerade oder auch ganz nahe in deinem persönlichen Leben, wo auch immer du gerade eine gewisse Prüfung, eine Erprobung, ein Schweres zu tragen hast, komm dann Trost Gottes hinein, dass Gott sieht und weiß. Vers 12 von Jakobus dann, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er, und jetzt kommt wieder das Erbe, als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Wieder der Beziehungsglaube, nicht die religiöse Formel oder Form oder Tradition, sondern ich kenne meinen Gott. Und auch das Schwere in meinem Leben wird nur dazu dienen, dass ich ihn noch mehr kennenlerne und noch enger bei ihm bin und allein auf ihn hoffe und vertraue. Dazu hat uns Gott bestimmt, mündig zu werden, reif zu werden, ja, nicht unmündig zu bleiben, gestärkt zu werden. Schiffe sind für das Meer bestimmt und zum Meer gehören auch Stürme. Ja, manchmal kann man den Sturm umschiffen und der ist klug und weise, der das auch tut. Ich will nicht in jede schwierige Situation hineinrasseln. Ich will sie mir nicht selber noch schaffen. Ja, aber wenn ich es nicht umschiffen kann, dann will ich vertrauen, dass mein Gott mittendrin Gott bleibt. Dann muss das Schiff den Sturm überstehen. Man kann ein Schiff, das für das Wasser bestimmt ist, nicht einfach in die Garage stellen, um es dem Risiko der Stürmen zu entziehen. Und unser Glaube, wir als Menschen sind wie so Schiffe auch. Und manchmal geht es in die Lebensstürme. Wir können diese Stürme nicht einfach ignorieren. Auch mit allem positiven Denken nicht. Wir müssen dann durch. Wir brauchen etwas anderes wie nur eine rosa-rote Brille. Und unser Gott, unser Glaube bietet an, genau das sein zu wollen. Etwas Echtes, was dich dann trägt und was dich weiterführt. Wir werden Prüfungen und Stürmen ausgesetzt sein. Der Vers sagt nicht, dass Prüfungen auf jeden Fall kommen, aber er sagt, dass es möglich sein kann und dass wir uns dann diesem Sturm auch nicht entziehen können. Und dann sagt er, wir sollen es als reine Freude betrachten. Ja, Jakobus sagt auch nicht, dass es eine Freude wäre, aber wir sollen es so anschauen. Wenn ich weiß, dass eine Operation für die Gesundung des Körpers erforderlich ist, dann ist die Operation selbst kein freudiges Erlebnis. Dann würde ich das am liebsten umschiffen. Und dennoch ist sie für den Heilungsprozess notwendig und deshalb eine Freude, dass dies so möglich ist. Dass wir diese Wege und Mittel haben, wenn wir allein jetzt in das Medizinische oder Körperliche schauen. Und so ist es mit den Prüfungen und Stürmen in unserem Leben. Sie machen uns keine Freude. Wenn ich aber weiß, dass sie wie eine Schule sind, die unser Herr benutzt, damit wir wachsen, stark werden, reifen, dann kann ich mich im Glauben diesen Herausforderungen ganz anders stellen und bin nicht einfach nur ausgeliefert. Dann ist in mir etwas, was dem standhalten kann und dann auch das Erbe einnehmen darf. In jedem Sturm hilft uns unser Gott im Glauben und in der Beziehung zu ihm zu reifen. Und am Ende erwartet uns die Krone des Lebens. Die Krone des Lebens. Mit diesem Glauben durch das Leben zu gehen, heißt, wir reifen und wachsen hier. Wir werden stärker in dieser Welt zu stehen, aber wir werden auch immer mehr kompatibel für den Himmel. In die Gemeinschaft mit unserem Herrn und König dann einzutreten. Es ist Himmelsperspektive, die uns im Glauben, so war es bei Petrus und so ist es bei Jakobus, sie hatten diese Himmelsperspektive, Kraft gibt, um dann auch hier stark für diese Welt zu sein. Und echter Glaube wird dann auch zum Segen für diese Welt. Dann sind wir nicht die, die einfach nur hinterherrennen, sondern wir können Akzente setzen im Glauben. Weil in uns eine Quelle ist, etwas Echtes, was nicht nur zum ewigen Leben reicht, sondern selbst andere beschenkt. Ich habe noch so eine Geschichte, die habe ich gerade die Woche gelesen in sozialen Medien. Man muss ja dann immer die Quelle prüfen, ne? Stimmt das nicht? So ein bisschen nachgucken, was ist dahinter. Aber es war ein Mann hier aus Süddeutschland, der in einem Supermarkt war. Und er steht in der Kassenschlange. Eine ältere Dame, circa über 80 Jahre, steht ohne Maske an der Kasse im Supermarkt. Auf dem Band hat sie liegen Margarine, Brot, Zwieback, Harzer Käse, Haferflocken, Haarmilch, Eier, Apfel, Bananen und ein wenig weiteres. Sieht nach Ihrem Wocheneinkauf aus, schrieb er. Die Kassiererin schaut sie kurz an und sagt schroff, Sie müssen Maske tragen. Die Frau antwortet, ich kann unter der Maske kaum atmen. Die beklemmt mich und heute ist es so heiß. Sagt die Kassenfrau, dann kann ich Ihnen nichts verkaufen. Wir haben Maskenpflicht im ganzen Laden, entweder Sie ziehen eine Maske an oder Sie müssen den Laden verlassen, ohne Ware. Die ältere Dame ringt um Fassung und um Worte, aber ich habe gerade nichts mehr zu Hause, ich kann doch nicht atmen mit Maske. Ein Mann hinter der alten Frau in der Schlange mischt sich ein und sagt zur Kassiererin, machen Sie doch kurz eine Ausnahme. Die Kassiererin schaut ihn mit weit aufgerissenen Augen böse an und sagt laut, nein, es gilt Maskenpflicht. Das sind die Vorgaben. Wenn ich mich nicht dran halte, bekomme ich Ärger. Der Mann erwidert, aber Sie tragen doch auch keine Maske. Jetzt wird die Dame an der Kasse rot im Gesicht und wird noch lauter und schnippig. Brauche ich nicht, ich sitze hinter der PVC-Scheibe, die schützt mich. Der Mann sagt zu ihr, na dann ist doch alles gut, dann brauchen Sie ja keine Angst zu haben. Und die Dame braucht keine Maske aufzuziehen. Die Kassiererin ignoriert ihn und wendet sich genervt zur Kundin. Haben Sie eine Maskenbefreiung? Die alte Frau schüttelt den Kopf und sagt, nein. Dann müssen Sie jetzt eine Maske aufziehen, sonst können Sie hier nichts einkaufen, sagt die Kassiererin. Und sie schaut ungeduldig auf die immer länger werdende Schlange vor ihrer Kasse. Aber ich bin geimpft, sagt die ältere Dame mit brüchiger, unsicherer Stimme und schaut hoffnungsvoll auf die Reaktion der Kassiererin. Das ist egal, sagt die kurz angebunden. Und während die ältere Dame aufgelöst und zittrig eine zusammengeknüllte medizinische Maske aus ihrer Handtasche rauszieht, sagt dieser Mann zur Kassiererin, dass sie jetzt alles abkassieren soll und er den Einkauf übernimmt. Beide schauen ihn daraufhin völlig verwirrt an. Er sagt, ich trage eine Maske, also darf ich einkaufen. Er wendet sich zur älteren Dame und sagt, gehen Sie raus und warten Sie. Ich bringe Ihnen Ihren Einkauf. Sie sagt erst noch weiter, das will ich nicht und bleibt stehen. Die Kassiererin sagt, Sie müssen jetzt wirklich die Maske aufziehen oder gehen. So geht die Dame schließlich langsam Schrittes Richtung Ausgang, dreht sich nochmal um und schaut verunsichert. Die Kassiererin zieht ungläubig die Waren über den Scanner und faselt mit erhobenen Augenbrauen was von Ausnahmsweise. Hinter dem Mann sagen zwei Leute Bravo und klatschen. Er zahlt, geht raus, gibt der Frau ihren Einkauf. Sie hat Tränen in den Augen und bedankt sich. Verunsichert greift sie seine Hand, als sie merkt, dass er nicht zurückweicht, sondern zudrückt, legt sie ihre andere Hand noch darauf und lässt ihn fast nicht los. Ihre Hände sind knochig, aber warm. Er und sie gehen nach Hause. Ein ganz kleines Beispiel mitten aus dem Alltag. Sind wir auch aufgrund unseres Glaubens Menschen, die noch was Menschliches in diese Gesellschaft tragen? Ja, es war auch schon vor Corona nicht einfach. Es war ein Nebeneinander her in unserer Konsumgesellschaft. Aber jetzt scheint es sogar ein Gegeneinander zu werden. Echter Glaube schafft Lösungen. Ich weiß nicht, ob dieser Mann gläubig war. Es war nicht in dieser Quelle sichtbar. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir echten Glauben haben, in diese Welt Lösungen tragen. Dass wir uns natürlich, dass wir Maske tragen, wo es gefordert ist. Aber dass wir da, wo Not ist, nicht noch aufreiben, sondern dieses Echte, was wir in Jesus haben, diese Gnade, dieses Erbarmen, das, was uns geschenkt wird, dass wir es vervielfältigen in diese Welt hinein. Kleine Zeichen eines echten Glaubens. Vielleicht in dem Moment auch eine Bewährung, wenn ich in der Supermarktkassenschlange stehe. Wie handle ich jetzt? Ducke ich mich weg oder schaffe ich eine Lösung? Wo hoffentlich alle Seiten irgendwo mit können dann. Ich glaube, echter Glaube will uns das schenken. Wir kennen Zeiten auch in unserem Land, wo Christen sich zu oft weggeduckt haben. wie Lemminge mitgelaufen sind. Wo haben wir Profil? Echter Glaube hat Profil. Der ist nicht Kopie, der ist auch nicht nachgemacht, der hat was Eigenes und er schafft Lösungen. Und abschließend, und damit wollen wir nochmal so einen Moment auch einfach vor Gott sein und sagen, Herr, das bewirke in mir. Wenn Prüfungen kommen, will ich nicht aufgeben. Dann weiß ich, es dient mir zum Guten, weil du gut bist, Gott, weil du für mich bist und weil ich mich zu dir halte, an dir dranbleibe. Es gibt ein Echtheitszertifikat unseres Glaubens. Im Epheser 1 können wir davon lesen, wo Gott uns das zuspricht. Ich selbst kann mir das ja gar nicht geben. Ein Produkt kann ich sagen selber, ich bin echt. Sondern der das Produkt macht, gibt das Echtheitszertifikat. Das Echtheitszertifikat, das Certificate of Authenticity. Es ist ein Siegel, ein Aufkleber, das die Echtheit von Produkten belegen soll. Epheser 1,13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Beziehung mit diesem großen Gott. Und das Siegel des Heiligen Geistes, das uns bestätigt, wir gehören zu ihm, aber auch der unsichtbaren Welt sagt, in welche Schafherde du gehörst. Das Brandzeichen des Heiligen Geistes. Du gehörst zu dem. Und Gott weiß, er kennt die Seinen. Und der Teufel kennt auch die, die zu ihm gehören. Und du bist sicher, auch wenn Prüfungen in deinem Leben kommen und wir nicht alles verstehen, aber im Heiligen Geist versiegelt. Vers 14, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das Echtheitssiegel des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich habe mich selber oft nicht im Griff. Ich kann es nicht schaffen aus meiner Kraft. Aber weil ich es im Glauben angenommen habe und an Jesus bleibe, auch durch Prüfungen hindurch, ihn noch besser kennenlerne, darf ich wissen, dieses Erbe, von dem Jakobus spricht, dieses Erbe, von dem Petrus spricht und von dem Paulus auch hier spricht, wo wir bereits in ihm eine Anzahlung haben. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit. Er selbst verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich wünsche dir und mir echten Glauben, der auch durch die Erprobungen hindurch immer klarer, immer reiner wird, immer überzeugter und immer mehr zum Segen für diese Welt, für unser Umfeld. Beate, vielleicht können wir uns nochmal so mit den Liedern, die wir noch auf unserem Liedzettel haben, einen Moment nehmen, wo wir sagen, ja, Vater, hier bin ich. Ich will nicht religiös leben, ich will echt leben. Ich will Beziehung mit dir haben. Und ich will aus der Beziehung mit dir auch die Dinge verstehen, die in meinem Leben manchmal herausfordernd sind. Wo ich denke, ich pack's nicht. Und dann sagst du, du selbst verbürgst dich für mich. Herr Jesus, so bete ich hinein in unser Leben. Jeder von uns steht so im Lauf an einem anderen Punkt. Mancher ist gerade frisch gestartet, mit dir zu laufen. Ein anderer ist schon lange unterwegs und hat schon so manche Bewährung des Glaubens. Ja, hinter sich, wurde erprobt, hat dazu gewonnen. Und Jesus, hilf uns, dass wo auch immer Dinge schwierig sind, wir es anschauen mit den Augen, wie du es anschaust und es deshalb besser verstehen können. und es als Freude erachten, wenn wir da durchgehen. Danke, dass aus der Beziehung mit dir und durch das Siegel des Heiligen Geistes, dieser Tröster, von dem wir vorhin schon gesungen haben, unser Lauf hier auf Erden gelingt, aber wir auch ankommen werden. Und wir danken dir jetzt schon für dieses noch ausstehende, himmlische, herrliche Erbe, wo wir schon eine Anzahlung haben. Befähige uns, Herr, und lass unseren Glauben dann auch leuchten in die Welt hinein, dass wir nicht Verkomplizierer sind, sondern dass wir Lösungen bringen, weil du der Erlöser bist, Jesus, und wir mit dir im Bunde stehen. Wir preisen dich, Jesus. Amen.